Ich lese uns den Predigttext aus 2. Korinther, Auszüge aus dem 8. und 9. Kapitel. Es geht darum, dass Paulus Spenden für die Gemeinde in Jerusalem erbittet. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben, und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt.
Ist dein Leben Teil einer größeren Geschichte? Oder ist dein Leben eine Ansammlung von zufälligen Ereignissen, kleinen Entscheidungen, verändernden Umständen oder gleichbleibenden Urlaubsplänen an Pfingsten? Genau, ist dein Leben Teil einer großen Geschichte? Ich meine jetzt eine große Geschichte. Nicht morgen wieder zur Arbeit zu gehen, die Kinder zum Kindergarten und Tag ein, Tag aus vielleicht den Garten fit zu machen und die Hängematte aufzuhängen, sondern wirklich eine große Geschichte, die vor dir war und nach dir weitergeht. Gesellschaftsforscher sagen, dass in unserer Moderne, dass wir das so ein bisschen verloren haben, dass wir das aufgegeben haben, so große, verbindende Geschichten über eine ganze Nation oder eine ganze Kultur. Heute ist alles möglich. Genau, und morgen kannst du dich nochmal komplett neu erfinden. Kein Problem. Alles flüssig, alles beliebig, alles frei, alles möglich, Multikulti und optional. Genau. Wir lieben solche Filme, in denen die Helden eintauchen in wirklich eine große Geschichte. Am Anfang checken die das noch nicht so ganz und plötzlich werden sie so reingesaugt und dann am Ende geht es immer um das Retten der Welt. Genau. Guardians of the Galaxy Teil 1, 2 und 3, wer schon gesehen hat. Genau. Dein Umgang mit Geld zeigt dir, ob du ein Teil einer großen Geschichte bist oder nicht. Dein Umgang mit Geld zeigt dir, ob du Hoffnung für dein Leben hast und über dein Leben hinaus oder nicht. Wir sind gerade in der Predigtreihe, in der es um Hoffnung geht und dass Hoffnung die Kraft hat, mein Leben zu verändern und Achtung, sogar dein Geldbeutel. Sorry, dass du da bist oder ich das Predigtthema rausgesucht habe. Heute geht es ums Geld, nächstes Mal um Israel und die Woche drauf um Sexualität. Überleg dir, ob du kommst. Nein, natürlich. Genau, jetzt seid ihr eh schon da, heute geht es ums Geld. Wie kann die große Hoffnung, die große Story dein Leben, dein Geldbeutel verändern? Da brauchst du einen Weg, es geht nicht von jetzt auf nachher. Erstens, da ist ein Problem. Zweitens, es gibt einen Schlüssel für das Problem. Und drittens, es gibt eine Kraft, diesen Schlüssel zu gebrauchen. Erstens, ein Problem. Wenn es kein Problem wäre, müsste Paulus hier an dieser Stelle nicht zwei wertvolle Kapitel des Korintherbriefs verbrauchen, quasi, um da mal ranzukommen an das Thema Geld. Es ist ein Problem. Er schreibt und sammelt eine Kollekte ein für die Gemeinde in Jerusalem und die Region dort. Warum? Weil dort eine Hungersnot war, eine Dürre. Die Menschen haben nicht die Einkommen gehabt und die Gemeinde in Jerusalem hat besonders gelitten. Und so bittet Paulus die Gemeinden in Korinth und in Kleinasien, in Griechenland, um die Geschwister in Jerusalem, um sie zu unterstützen. Eigentlich nichts Großes, aber Paulus weiß, Geld ist ein großes Thema. Zwei Kapitel lang. Auffällig ist, womit Paulus hier beginnt. Paulus beginnt, indem er sagt, ich sage das nicht, um einen Befehl zu erteilen. Paulus, so schüchtern? Genau. Paulus, der haut schon mal Sachen raus und sagt, genau, so müsst ihr leben und ihr müsst Einheit und den müsst ihr ausschließen und so müsst ihr in moralischen Dingen leben. Paulus ist eigentlich sehr klar. Warum sagt er hier nicht, okay, 10 Silberlinge für jeden und dann geht's los? Warum macht er? Warum so schüchtern, Herr Paulus? Dann heißt es weiter in dem Vers, es geht darum, euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Was hat Geld mit Liebe zu tun? Paulus ist ein bisschen romantisch hier irgendwie und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wieso denn fröhlich? Es geht doch um Geld, um Euro, um Silberlinge und so, weil es doch um mehr geht. Paulus sagt damit, es geht nicht um Euro oder Silberlinge, sondern es geht um dein Herz. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen deinem Geldbeutel und deinem Herzen. Egal, wo dein Geldbeutel normal ist. Es gibt einen direkten Kanal, sagt Jesus. Kurzer Test, um das zu überprüfen. Stell dir vor, du gewinnst bei Aktion Mensch 500.000 Euro. Kriegst einen Brief, 500. Was machst du? Öffnest den nächsten Brief, kochst Mittagessen, machst Mittagsschlaf. Nee. Du freust dich und rufst alle, fast alle, an und sagst, ich bin jetzt ein halber Millionär. Du freust dich. Gegenprobe, wenn dein Geld knapp ist, was passiert dann? Ist es dir egal? Oder kannst du nachts nicht schlafen? Es gibt eine Verbindung zwischen Geld und meinem Herzen. Warum ist das so? Die Bibel sagt, weil wir Gott aus dem Herzen rausgeworfen haben, kommt jetzt das Geld rein. Weil wir Gott rausgeworfen haben, ist da so ein Vakuum und wir stopfen halt irgendwas anders rein. Die Bibel nennt es dann Götzen. Und der Götze Nummer eins ist das Geld. Vielleicht, weil es auch mit G anfängt, keine Ahnung, kurz ist, ob man es verwechselt. Wir machen Geld zu dem, was eigentlich Gott sein müsste. Zum Beispiel, Geld regiert die Welt. Wir geben Geld Macht. Wer hat eigentlich die Macht? Oder Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt. Wir machen Geld zur Sicherheit. Aber wer sollte uns Sicherheit geben? Hasch was, dann bisch was. Und hasch nix, dann bisch nix. Geld gibt dir Identität und Wert und Status. Wer sollte uns Identität geben? Das ist das Problem, von dem Paulus weiß, dass wir Geld an die Stelle Gottes setzen in unserem Herzen. Und Jesus spricht über kein anderes Thema so oft wie über Geld, über das Schärflein der Witwe, über den verlorenen Groschen, die anvertrauten Talente, also auch Geld, die Steuern, die Reichen, die Armen. Sehr klar, sehr warnend, weil Geld kann die Rolle Gottes in deinem Leben einnehmen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, also bei mir ist es nicht so. Also für mich spielt Geld nicht so die Rolle. Okay, Test. Wer von euch zahlt gern Steuern? Parkplatzgebühren? Oh, einer, ja. Genau. Also, genau, warum eigentlich nicht? Warum zahlen wir nicht gern Steuern? Ich meine, da passieren, da werden Straßen gebaut, werden Einrichtungen finanziert, die Polizei und Feuerwehr, wissen wir alles. Super, kann ich bitte mehr Steuern zahlen? Ja, solange es anteilig bleibt, ist okay, gell? Ja. Ich habe gestern getankt, so, genau, musste dann auf Toilette und dann war da dieser Automat 1 Euro für Toilette und ich dachte so, das gibt's ja wohl nicht. Also ich kenne es auf Autobahnraststätten, ja, aber nicht auf so einer ganz normalen, an der Landstraße, ganz normale Tankstelle. Und ich so, naja, aber menschliche Bedürfnisse, habe ich 1 Euro reingeworfen und gesagt, ah, nachher kassiere, ich habe ja getankt, kein Problem, rechne ich ab. Pustekuchen, komm mit meinem kleinen Chipchen da, Wertbon heißt das dann, komme ich da an die Kasse und er sagte, ja, nur fürs Tanken kann man das nicht einlösen. Da so, ah, okay. Nein, da habe ich gedacht, hey, ist eigentlich okay. Also ich war echt ruhig und habe gedacht, natürlich, ich meine, das muss hier jemand sauber machen. Ich freue mich, wenn es hier sauber ist. Und genau, dachte, was, 1 Euro, meine Güte. Und wahrscheinlich habe ich so glücklich geguckt und nicht so erbost und hat gesagt, aber ich kann es Ihnen auszahlen, hat mir 1 Euro gegeben. Genau. Oder noch ein Beispiel, wenn du in die Stadt fährst, zum Parken, also brauchst ein paar, und du kennst die paar geheimen Plätze, die nichts kosten. So, jetzt überleg mal, wenn dir 5 Euro nichts ausmachen, wenn du sagst, ich habe eigentlich, also 5 Euro lassen mich nicht verhungern, dann park doch nächstes Mal dort, wo der Parkplatz am teuersten ist. Und lass den Parkplatz denen, denen 5 Euro wehtun. Ja? Es macht mehr mit uns, als wir denken, oder? Genau, das Herz. Nochmal, warum macht Paulus hier nicht eine klare Vorgabe? Warum sagt er nicht, komm, jetzt gibt mal jeder 10%, kennen wir im Alten Testament, gibt's das. Warum sagt er nicht, jeder 10% überweisen, zack, fertig? Weil er die Macht des Mammons brechen will. Wenn wir mit dem Geld überweisen, Zähne knirschend 10% überweisen, weil man denkt, das ist halt eine Christenschuldigkeit, und Zähne knirschend, also nicht fröhlich, Zähne knirschend überweise ich 10%, dann hast du deine Pflicht getan. Und dann wirst du vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf und denkst, die anderen machen das nicht. Dann erwartest du, dass Gott dich segnet, weil du hast jetzt deine Pflicht getan. Aber eins passiert nicht, dein Herz wird nicht frei. Paulus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott. Damit die Macht vom Mammon gebrochen wird, musst du fröhlich sein. Und das heißt nicht, der Schwabe überlegt sich ja jetzt, ah, das ist cool, irgendwie fröhliches Herz. Jetzt gib's mal 1%. Guckst du, ja, ist mein Herz noch fröhlich? Ja, passt. Dann gebe ich mal 1,3%. Guck mal, ist mein Herz noch fröhlich? Ja, es passt. Ah ja, vielleicht reicht es ja auch. Darum geht es nicht. Dann bist du noch voll im Problem. Genau. Dein Herz soll frei werden. Jesus möchte darum alles. Nicht nur 10% deines Herzens und deines Lebens und deines Geldes. Er möchte nicht das Geld aus deinem Geldbeutel raussaugen, sondern aus deinem Herzen. Deshalb ist er nicht mit weniger zufrieden, weil er möchte dein Herz befreien davon. Gott möchte alles, dein ganzes Herz. Okay, wie bekomme ich ein großzügiges Herz? Zweitens, der Schlüssel für das Problem. Da heißt es in Vers 8, es gibt darum viel mehr, geht viel mehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Und dann zitiert Paulus aus dem Alten Testament, es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hat, hatte nicht zu viel. Wer wenig gesammelt hat, hatte nicht zu wenig. Was meint Paulus hier? Worauf bezieht er sich? Worum geht's hier? Es geht um die Wüste und das Volk Gottes. Die sind unterwegs aus der Gefangenschaft in Ägypten und konnten keinen Landbau betreiben oder Ackerbau, weil sie ja unterwegs waren. Und Gott hat sie versorgt mit Manna, 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 Manna. Genau. Kennt ihr schon noch, oder? Das Lied? Ein paar vielleicht, die Älteren. Okay. Morgens taucht es auf wie weißer Koriandersamen, schmeckt wie Milchbrötchen mit Honig, total kostbar. Aber man musste es morgens früh einsammeln, bevor die Sonne aufgeht, sonst war es wie Tau, das sich aufgelöst hat. Manche waren halt schneller dabei, konnten besser morgens aufstehen, waren so richtig Morgenmenschen. Dann gibt es Morgenmuffel oder die vielleicht noch die Kinder mitnehmen mussten. Die haben halt weniger geschafft, bis die Sonne aufging. Und dann kam es am Ende zum Ausgleich. Jeder hat sein Korb, seinen Tonkrug mitgenommen oder mitgebracht mit dem eingesammelten Manna, und dann hat man sich auf dem Marktplatz getroffen oder da in der Mitte, den Zelten, und gesagt, okay, hat jeder genug? Es sollte so viel sein, dass jeder für seine Familie für einen Tag Manna hat. Und da kam es zum Ausgleich. War ja auch kein Problem, es ging auch nicht anders, weil am nächsten Tag oder über Nacht hat Manna sich nicht gehalten. Das Manna hatte Maden bekommen, heißt es wieder, und stank fürchterlich. So kam es zum täglichen Ausgleich und alle hatten genug. Was möchte Paulus mit dieser Geschichte sagen? Was hat Manna mit Geld heute zu tun? Erstens, dein Geld ist Geschenk, ein Geschenk von Gott. Natürlich mussten die aufstehen morgens und am besten früh aufstehen und ihren Krug nehmen und sammeln und arbeiten. Aber dass es überhaupt in der Wüste Manna gab, das war ein Wunder. Manna hat es in das Allerheiligste geschafft, als Zeichen der Versorgung Gottes. Da ist es nicht stinkig geworden. Also Geld im Tempel stinkt nicht. Jetzt sagst du vielleicht, naja, aber mein Geld, ich meine, ich gehe arbeiten, mein Geld gehört mir. Mein Geld, das ist meins, mein Schatz. Ja, natürlich, du stehst auf, aber wer schenkt dir Arbeit? Wer schenkt dir, dass du aufstehen kannst? Wer schenkt, dass du arbeitsfähig bist und dass es Arbeit gibt, dass wir in einer Zeit und Kultur leben, in der wir uns Arbeit aussuchen können, in der es Arbeit gibt und Arbeit ohne Ende? Der Chef vom Wiley Club hat mich angerufen, Herr Pfarrer, haben Sie Leute, die in der Gastronomie arbeiten wollen? Habe ich jetzt auch gesagt, genau. Geld, was du verdienst, ist letztlich eine Gabe Gottes. Das ist der erste Schritt. Wenn dein Herz frei werden soll, dann musst du sehen, ja, alles, was ich bin, auch meine Arbeitskraft, ist ein Geschenk Gottes. Das Zweite, was deutlich wird, wer zu viel sammelt, fängt an zu stinken. Das Problem in der Bibel sind nicht die Armen, sondern die Reichen. Der reiche Kornbauer, der immer größere Scheunen baut, der reiche Jüngling, der deshalb Jesus nicht nachfolgt. Und die armen Kamele, die immer wieder durchs Nadelöhr müssen, weil es ein Reicher nicht schafft. Zu viel Geld vergiftet deine Seele. Ich habe bestimmt hier schon mal erzählt, dass ich eine Zeit hatte, wo ich so voll auf Aktien war. Mit Telekom hat es angefangen, die Volksaktie und so. Und dann, mein Leben bestand eigentlich nur noch darum, Zeitung zu lesen, da gab es noch kein Internet. Wow, wie die Aktienkurse stehen. Das Problem sind oft nicht die Leute, die zu wenig haben, sondern die zu viel haben. Drittes macht es deutlich, dieser Vergleich, und das ist wohl die heftigste Sache in dieser Sache, nämlich der Ausgleich. Gut mit Geld umzugehen, um das zu schaffen, brauchst du eins, du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst die Bereitschaft, mit deinem Manna-Krug zu kommen und zu sagen, guck mal, das habe ich. Und jetzt schauen wir mal in deinen Manna-Krug-Topf und in deinen. Jetzt denkst du, no, ich nicht. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ja, schön, dann heb den Deckel mal ab. Das ist ziemlich herausfordernd, was da steht. Eigentlich sagt Paulus, lasst uns übers Geld sprechen. Geht aufeinander zu. Ich meine, manchmal weiß man ja auch ein bisschen und fragt doch mal, läuft's gerade, geht's gerade bei dir finanziell? Wie kommt ihr über die Runden? Das sind ja so die Formulierungen, die man dann nehmen kann. Genau. Und die anderen, traut euch zu sagen, bei uns ist gerade total eng und das Schullandheim steht an und wir brauchen eine Unterstützung. Ein junger Mann in unserer Gemeinde und damit ein bisschen die Familie ist in eine wirkliche Not gekommen durch eine Krankheit und durch wirklich schwierige äußere Umstände. Und da waren plötzlich hohe Kosten im Spiel. Und da haben wir das mitgekriegt, haben angerufen und gesagt, ich traue mich nicht, die Gemeinde um Geld zu bitten. Ich traue mich fast nicht. Den leeren Manna-Krug hinzuhalten, das kostet viel Überwindung. Und dann haben wir als Ältestenkreis uns getroffen und gesagt, na klar, wir geben Geld, haben das schon beschlossen und so. Und dann habe ich gedacht, da gibt es doch so eine Stiftung in Ulm und so. Habe ich die mal angerufen oder eigentlich nur eine WhatsApp geschrieben. Und dann 5 Minuten später hat er nochmal zurückgerufen und gesagt, ja, wir überweisen das, 3.000 Euro, wo soll's hin? Es gibt Leute, die haben genug Manna in ihrem Krug. Und es gibt andere, die brauchen es. Der hat noch gesagt, hey cool, vielen Dank für das Projekt, weil wir haben über Corona so viel Geld eingesammelt und ich brauche mal coole Projekte, Familien, wo es wirklich hilft. Und ich dachte, ja, bin dabei, kann ich dir helfen. Du brauchst Gemeinschaft, damit die Macht des Geldes zerbricht. Aber richtige Gemeinschaft bitte. Also wenn du nur mit deinem Manna-Krug ins Villenviertel gehst, dann denkst du, boah, ich habe zu wenig. Wenn du ins Café Clara kommst, dann denkst du vielleicht, ich habe genug. Und ich kann was abgeben. Und wenn du in Afrika, nach Afrika reist oder in ein anderes Land und erlebst dort die Christen, wie die mit Freude leben, dann merkst du, weniger ist oft mehr. Und du kommst zurück und denkst, wie gehen wir eigentlich mit Geld und Besitz um? Wir brauchen Gemeinschaft. Und Paulus sagt, die Gemeinde ist so eine perfekte Gemeinschaft dafür. Wo haben wir das sonst, dass so verschiedene Gesellschaftsschichten, Einkommensgruppen, Steuerklassen, Nummern hier zusammenkommen und eine Freiheit erleben und gemeinsam über das Geld reden? Das ist was Besonderes. Also, Problem gesehen, Geld im Herzen, zu viel da drin, den Schlüssel entdeckt, Mannakrug in die Mitte, ausleeren, verteilen, alles klar. Wer ist dabei? Wo, jetzt denkst du vielleicht, Alter, warum bin ich heute in den Gottesdienst gegangen? So schönes Wetter, hätte ich irgendwie wandern gehen können, jetzt geht's ums Geld. Wow. Es gibt gute Nachricht, weil was gibt uns die Kraft, mit Geld gut umzugehen? Hoffnung. Drittens, der Schlüssel, die Kraft. Es gibt eine Kraft, die uns hilft, den Schlüssel zu gebrauchen. Das Problem ist das Herz, die Lösung, also der Schlüssel ist die Gemeinschaft und die Kraft dazu ist die Hoffnung. Weil da einer ist, der diesen Kreislauf durchbrochen hat durch die Auferstehung der Toten. Es gibt noch ein zweites Bild in unserem Bibeltext und der kommt hier zum Tragen. Da sagt Paulus, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. So, Achtung, was ist das Geld hier? Das Geld ist nicht die Ernte. Das Geld ist die Saat. Das Geld auf dem Konto zu haben, ist nicht das Endprodukt, sondern ist die Saat, die es auszusehen gilt. Paulus sagt nicht, Gott versorgt euch mit Geld, sondern er versorgt euch mit Saatgut. Und wo gehört Saatgut hin? In den Boden. Gott sagt auch nicht, ich schenke sofort die Ernte, sondern er nimmt uns mit hinein. Er sagt, okay, ich brauche Landwirte und Landwirtinnen. Und hier ist das Saatgut. Jetzt ist die Frage, okay, was ist denn dann die Ernte? Was sind die Früchte, die es tragen soll? Paulus zitiert noch einmal aus dem Alten Testament und da wird es deutlich. Da schreibt er von einem Mann, der Almosen gibt, er teilt mit vollen Händen aus Psalm 112, und beschenkt die Bedürftigen, eben mit Saat. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Wörtlich steht dort, die Gerechtigkeit, die er tut, ist ewig. Die Frucht, die Ernte, die entsteht, ist ewige Gerechtigkeit. Jetzt muss man das ein bisschen übersetzen, was das meint mit dieser Gerechtigkeit. Und da hole ich einmal kurz aus. Die Bibel sagt, dass unsere Welt ungerecht geworden ist. Die Bibel sagt, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben und dass unsere Welt einen Hang dazu hat, kaputt zu gehen, zu zerfallen. Die gefallene Schöpfung, die zerfällt in Einzelteile, die Welt hat einen Hang zum Tod. Und wenn man nicht sich wie täglich dagegen stemmt, dann wird es immer einfach nur schlechter. Wenn du nicht atmest, läufst du erst, weiß ich gar nicht, blau oder rot, keine Ahnung, auf jeden Fall, pups, ist das Leben zu Ende. Wenn du nichts dagegen tust, gegen diesen Hang zum Tod, wenn du nichts mehr isst, dann hast du erst Hunger, dann schlechte Laune und dann vielleicht noch Magenkrämpfe und dann gibt es dich nicht mehr. Wenn wir nicht ständig gegen diesen Zerfall der Welt anarbeiten und es ist ganz schön stressig, dann wird es einfach weniger. Und wenn du dich nicht um Beziehungen kümmerst, gehen sie ein. Wenn du deine Pflanze nicht gießt, vertrocknet sie. Wenn du dein Auto nicht reparierst, geht's kaputt. Wir werden krank, wir sterben, alles ist vergänglich. Mit dieser Welt stimmt doch was nicht. Das ist schon so normal, weil so ist halt die Welt. Und ja, aber normal ist das doch nicht. Genau, was stimmt mit dieser Welt nicht? Das alles zergeht, zerfällt. Global gesehen Klimakatastrophen, Rassismus, Bürgerkriege, Hunger. Die Welt zerfällt. Und das ist nicht normal, wie Gott sich das gedacht hat. Was stimmt mit unserer Welt nicht? Die Bibel sagt, wir haben die Gerechtigkeit Gottes verloren, den Frieden verloren, den Shalom Gottes verloren. So, ich bin Gott sei Dank im dritten Teil der Predigt, weil im vierten Teil der Predigt wird es immer irgendwann gut. Ja. Ihr wisst, Gott hat diesen Hang zum Tod aufgehalten. Er hat ein Stoppzeichen gesetzt. Er hat gesagt, wir warten auf eine neue Erde und einen neuen Himmel und eine neue Gerechtigkeit, die dort lebt. Und der große Auftakt ist Ostern. wo Jesus sich selber in den Hang des Todes, in den freien Fall des Planeten geworfen hat und selber gestorben ist, um aufzuerstehen, um diesen Rhythmus, diesen Niederfall aufzuhalten, diesen Hang zum Tod. Sein Tod am Kreuz, das ist doch nicht bloß, damit du in den Himmel kommst, sondern dass diese Welt repariert wird, dass diese Welt wieder heil wird, dass diese Dinge, die auseinanderfallen, wieder zusammenkommen. Jesus liebt diese Welt, um Frieden und Gerechtigkeit wiederherzustellen, Dinge, die auseinandergefallen sind, wieder zu verweben, zu vernetzen, Lamm und Löwe wieder zusammen grasen, aus Schwertern wieder Pflugscharen werden, die Natur wieder ins Lot kommt. Der Heilungsprozess dieser Erde hat begonnen. Und klar, wir wünschen uns, dass es schneller geht. Dass dein Leben, wie es geworden ist und wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, dass es endlich wieder zusammenkommt und dein Leben heil wird. Dass es keinen Hunger mehr gibt, keine Einsamkeit, kein Streit, kein Hass, kein Tod. Das ist die Ernte. Was ist die Saat? Dein Geld. Jeden Euro, den du zahlst, zahlt auf dieses Hoffnungskonto ein. Paulus sagt, und finde ich total cool, Paulus sagt, das, was du mit Geld tun kannst, ist das, was Jesus mit Wundern getan hat. Hast du dir schon mal überlegt, welche Wunder hat Jesus eigentlich getan? Hat der einfach Machtdemonstrationen dargestellt, um Menschen zu beeindrucken? Hat er einfach so einen Stein hochschweben lassen und gesagt, guck mal, wie cool ich bin, und wieder runter oder so? Oder hat er einen Feuerwerkskörper in den Himmel geschickt und aus dem ist ein Drachen geworden und der fliegt dann über Hobbingen? Nein, was hat Jesus für Wunder getan? Er hat die kaputte Welt wieder angefangen zu reparieren. Blinde werden sehend, Kranke werden gesund, Hungrige werden satt, Ausgestoßene, Einsame kommen in die Gemeinschaft. Jesus hat nicht Machtdemonstrationen getan, um zu sagen, oh, wie cool ich bin, hat seinen Hammer auf die Erde gehauen und gesagt, oh, ich bin groß. Nein, er kam nicht, um zu zeigen, wer er ist, sondern um zu zeigen, was er tut. Bis heute. Diese Welt reparieren, diese Welt gesund lieben, alles wieder zusammenzubringen. Und das nennt die Bibel Gerechtigkeit. Jesus heilt sogar das Klima und stillt den Sturm auf dem See Genezareth. Und wir wünschen uns mehr davon. In der Bibel steht, dass am Ende der Zeit Jesus Himmel und Erde miteinander versöhnen wird. Dass am Ende der Zeit alles, was hier irgendwie ist, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer und über diesen Kosmos hinaus, wird er vereinen, zusammenbringen, komisches Wort da im Griechischen, wird er zusammenfügen und seinem Vater geben und sagen, Auftrag erledigt. Wie das alles sein wird. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst, boah, was hat der geraucht oder so. Wovon spricht er? Ich kann mir das nicht, das ist ein bisschen strange, oder? Da gebe ich dir recht. Aber dann hör auf dein Herz und spür mal in dich rein, ob da nicht eine Sehnsucht ist, die sagt, ja, das stimmt. Und wenn du schon ganz lange hierher kommst und ganz lange mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich fragen, glaubst du das? Glaubst du an diese Hoffnung? Wenn ja, dann lebe das. Dann lebe diese Hoffnung mit deinem Geld zum Beispiel. Und dann ist jeder Euro, den du einzahlst, eine Einzahlung in diese Hoffnungsstory. Auf dieses Hoffnungskonto. Und dann ist dein Leben nicht mehr eine Anreihung von zufälligen Begebenheiten oder Monatsgehaltsabrechnungen oder Urlaubsgeld und hin und her, sondern dann benutzt du dein Geld, um diese Welt zurückzulieben zum himmlischen Vater. Damit Menschen wieder Gott kennenlernen, dass Arme wieder geholfen wird, dass Überforderte Hilfe bekommen, dass Traurige getröstet werden, dass Menschen, die im Gefängnis sind, Hoffnung bekommen. Kommenden Freitag gibt es einen Informationsabend vom Seehaus. Du kannst mit deinem Geld das tun, was Jesus tun möchte und was er tut und getan hat und tun wird in Vollendung. Häng dein Herz an diese Hoffnungsgeschichte und nicht an deinen Geldbeutel. Dein Geld ist nur die Saat, die Ernte ist viel größer. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jetzt denkst du vielleicht, ja, puh, fast überredet. Aber woher soll ich wissen, ob das kommt? Gib mir noch ein bisschen einen Beweis, gib mir noch was. Woher weiß ich, dass diese Zukunft wirklich kommt? Paulus sagt, wenn du wissen willst, was in der Zukunft kommt, dann schau auf die Vergangenheit. Und da ist der eine, der arm wurde für mich und für dich. Paulus sagt, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Jetzt kommt's, woran zeigt sich das? Woher weiß ich, dass das stimmt, dass das in Zukunft kommt? Weil er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Was passiert hier? Gott stellt seinen Manna-Krug in die Mitte und sagt, komm, Deckel auf. Gott sagt, hey, ich habe zu viel und ihr habt zu wenig. Zu wenig an Hoffnung, an Freude, an Liebe, an Geduld, an Reinheit. Und Gott sagt, okay, ich schütte meinen Manna-Krug aus über diese Welt. Letzte Frage. Wodurch wurde Jesus verraten? Was hat Jesus ans Kreuz gebracht? Geld. 30 Silberlinge gab es dafür. Verstehst du, Jesus nimmt die Macht des Geldes auf sich. Jesus lässt sich zerstören aufgrund der Macht des Geldes, um die Macht des Geldes in deinem Leben zu brechen. Das ist der Schatz. Schau mehr auf diesen Schatz an Jesus als auf deinen Kontostand. Weil dieser Schatz ist der einzige Schatz, der dich nicht verrückt macht, sondern frei macht und schön macht. Amen. Amen.